Radio. Beratung.
Podcast. Mit Dagmar Peters, ich grüße Sie. Wenn Menschen in der Mitte ihres Lebens sind, dann geht es einigen so, dass sie plötzlich in ein Loch fallen, in sein Tal, wo sich Dinge bemerkbar machen. So die Frage, war das eigentlich alles? Soll das alles gewesen sein? Und die Suche nach dem Sinn, die Midlife-Crisis, die ist heute unser Thema in der Beratung. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Über die Midlife-Crisis sprechen wir heute in der Domradio-Beratung. Es trifft viele Menschen, die vorher vielleicht gar nicht damit gerechnet haben, dass sie plötzlich Unzufriedenheit spüren, dass sie überlegen, was können wir in diesem Leben, was kann ich in diesem Leben noch anfangen? Was ist die Midlife-Crisis? Wir haben mal auf der Straße uns umgehört, was Sie darunter verstehen.
Die Phase, wo ich den Abgleich mache, was wollte ich zu einem bestimmten Alter erreicht haben, was habe ich erreicht?
Die Midlife-Crisis ist sowas, was den Leuten passiert, wenn sie so zwischen 40 und 60 sind und dann haben sie schon alles erreicht im Leben und dann wissen sie gar nicht mehr, wonach sie noch suchen sollen.
Depressive Phase, vielleicht nach einer Trennung oder nach einem Berufswechsel, die so vielleicht Mitte 30 kommt oder hoffentlich nicht kommt.
Was ist eine Midlife-Krise? Das sind Damen und Herren im etwas fortgeschrittenen Alter, die an vielen Sachen zweifeln und die korrigieren wollen.
Tja, das alles kann zur Midlife-Crisis dazugehören. Wege durch die Midlife-Crisis wollen wir heute in der Beratung aufzeigen. Soll das alles gewesen sein? Diese Frage stellen sich nämlich viele Menschen in der Lebensmitte und fragen sich, ob sie nicht vielleicht Dinge in ihrem Leben versäumt haben oder ob sie Dinge vielleicht auch noch realisieren können.
Domradio. Beratung.
Im ersten Lebensdrittel sind viele Menschen auf die Zukunft ausgerichtet. Viele lernen erstmal in der Schule, suchen einen Job und gründen dann eine Familie. Aber was ist, wenn das alles so zur Routine wird und in der Lebensmitte dann irgendwann so eine Krise kommt, die Midlife-Crisis? Über dieses Thema spreche ich heute mit Georg Krause. Er ist psychologischer Berater, Familienberater mit Praxis in Köln. Herzlich willkommen. Wie macht sich die Midlife-Crisis denn bei den meisten Menschen bemerkbar? Also an welchen Anzeichen erkennen wir die?
Ja, allgemeine Unzufriedenheit oder sie kommen zu mir in die Praxis rein, weil Dinge passiert sind in der Familie, in der Paarbeziehung, die einfach nicht mehr eine Fortführung der Paarbeziehung zum Beispiel erlauben. Also Fremdgehen beispielsweise oder dieses Gefühl innerer Ausgebranntheit oder so. Das sind so die primären Gründe.
Als Familienberater oder auch Paarberater ist es oft so, dass die Midlife-Crisis in Verbindung mit Paarproblemen auch kommt?
Ja, häufig. Ganz häufig. Also es zeigt sich sehr stark in der Familienebene, in der beruflichen Ebene sicherlich auch. Da kann es sein, dass dann jemand sich nicht mehr so auf seine Karriere konzentriert oder übermäßig stark auf die Karriere konzentriert. Aber da ist es eigentlich seltener, dass jemand auffällt. Aber auf der in der Familienebene, da fällt es einfach viel schneller auf.
Was löst denn diese Midlife-Crisis aus? Also wie entsteht die?
Das ist die schwierigste Frage oder die Beantwortung ist die schwierigste überhaupt. Ich vermute, es hat zum Teil auch damit zu tun, dass Visionen, die man aus der Kindheit vielleicht schon mitgebracht hat, man hat ja so eine Vorstellung gehabt für sein Leben, was wird man mal beruflich machen, wo wird man leben und irgendwann merkt man einfach, das hat sehr, sehr stark, sehr, sehr starke Abweichungen gegeben von diesem Idealplan und damit kommt man dann entweder zurecht und sagt, es ist halt so, mein Leben ist trotzdem lebenswert oder aber ich stelle mir dann die Frage, war das jetzt schon alles? Ich hatte doch so große Pläne.
Wen erwischt es denn da?
Ja, ein Klischee ist natürlich Männer. Ne? Männer erwischt es häufiger. Vielleicht ist es auch so, es erwischt beide Geschlechter, aber Frauen haben bessere Kompensationsmechanismen.
Also ist es schon so, dass mehr Männer mit diesem Thema Midlife-Crisis bei Ihnen in der Beratung sind als Frauen?
Ja, würde ich sagen, ist so. Mhm. Bei Frauen ist es aber auch natürlich auch die Sinnfrage, da ist es aber so, dass die Frauen häufig natürlich auch die Kinder erzogen haben, die Familie wirklich dann auch geführt haben und die haben dann vielleicht nicht über den beruflichen das berufliche Feedback, aber sie haben das familiäre Feedback. Und der Mann hat hier in Anführungsstrichen nur das berufliche Feedback. Und wenn das wegbricht oder wenn das Bild in Frage gestellt wird, dann steht er wirklich im Moment alleine da.
Wobei man das ja auch anders steuern könnte. Heißt das auch im Umkehrschluss, man könnte so eine Midlife-Crisis vermeiden?
Ja, man kann das auf jeden Fall vermeiden. Das heißt,
wichtig, also auch im Vorhinein.
Auch im Vorhinein, ganz genau. Das heißt also, dass man sich sehr, sehr früh reflektiert und sagt, welche Dinge sind wichtig in meinem Leben? Und wenn ich jetzt sage, in meinem Leben ist der Job ganz wichtig und dann habe ich ja auch noch eine Familie, dann muss ich mal überlegen, ist die Reihenfolge denn hier richtig gewählt? Müsste ich nicht die Familie an erster Stelle stellen? Und dann müsste ich mal überlegen, ist der Job vielleicht dann Mittel zum Zweck? Also die Karriere nicht um jeden Preis.
Das heißt aber, das würden Sie ja jetzt eben auch möglicherweise jemandem aufstülpen. Es gibt ja vielleicht auch jemanden, der sagt, für mich ist tatsächlich der Job das Wichtigste. Wäre dann der Umkehrschluss, dann sollte derjenige vielleicht keine Familie haben?
Also das Überstülpen machen wir nicht. Das bringe ich natürlich jetzt hier im Interview. In der Beratung selber orientiert man sich natürlich an der non-direktiven Beratung. Das heißt, es soll alles aus dem Klienten, aus der Klientin heraus thematisiert werden und dann daraus mehrere Lösungen kreiert und daraus dann die bestmögliche Lösung gefunden werden. Ich habe natürlich einen Plan und ich habe natürlich auch ein Wertesystem, nur das stelle ich zurück. Aber ich denke, dass ein Wertesystem, was sich an der Familie orientiert, eigentlich das bessere Wertesystem ist. Das heißt nicht, dass man Job keine Karriere macht, aber man muss abwägen. Und es ist heute, um nochmal auf die Männer zurückzukommen, sehr schwierig, eine Familie mit 2, 3 Kindern zu haben und Karriere zu machen und allem gerecht zu werden. Ja, das geht irgendwo, geht es zu Lasten. Vielleicht der Paarbeziehung, vielleicht der Familie. Da muss man sich ganz klar abwägen, was ist das Wichtigste.
Manche holen das nach, indem sie später, wenn sie sich um ihre Kinder wenig gekümmert haben, dann um ihre Enkelkinder besonders kümmern.
Das ist auch so ein Phänomen, was man beobachten kann, ja.
Die Midlife Crisis. Heute unser Thema in der Beratung. Wie entsteht sie? Was löst sie aus? An welchen Anzeichen erkennen wir sie? Darüber haben wir jetzt gesprochen. Gleich wollen wir ein bisschen tiefer noch einsteigen. Zum Beispiel über die körperlichen Grenzen sprechen, über die Sinnsuche. Der Zenit ist überschritten. In der Mitte des Lebens, da machen sich gesundheitliche Beschwerden bemerkbar. Körperlich wird man nicht mehr jünger. Menschen verlieren Haare, bekommen Falten, können sich weniger gut bewegen als früher. Sie sind einfach nicht mehr so jung. Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit den Betroffenen? Und warum trifft das den einen mehr als den anderen? Darüber spreche ich mit Georg Krause, Familienberater. Ja, wenn die körperlichen Grenzen erreicht werden, was macht das mit den Menschen? Was bekommen Sie so in Ihrer Beratung mit?
Ja, ich beobachte, es gibt so eigentlich ganz grob 2 verschiedene Arten, damit umzugehen. Das eine ist, man lässt sich einfach gehen, zum Beispiel Adipositas, raucht viel, trinkt viel, schläft wenig, riskiert dann natürlich auch möglicherweise einen sehr frühen Herzinfarkt. Das ist so die eine Gruppe und die andere Gruppe fällt in so einen enormen Aktionismus rein, also Marathonlaufen, Ironman, Meisterschaften und natürlich ein großer Teil ist auch irgendwo dazwischen. Ja, also das muss man, das sind nicht nur die Extreme, aber die Extreme fallen halt eben besonders auf, dass jemand in der Midlife-Crisis, vielleicht 40, 50, Mitte 50, dann plötzlich den Marathon laufen muss.
Wenn einer aber dann noch Biss hat und das hinbekommt, dann ist das ja sicher vielleicht gut für sein Selbstwertgefühl, für sein Selbstbewusstsein.
Ja, das ist gut, das ist richtig. Man sagt ja auch immer, das Training wäre gut, der Lauf selber wäre sehr schädlich. Viele meinen ja, sie würden den Arzt einfach überspringen, hören nicht drauf, ob sie denn überhaupt geeignet sind für solche Belastungen, die machen es einfach. Sie schließen sich einer Laufgruppe an und laufen einfach. Oder sie kaufen sich ein schweres Motorrad und haben ihr Leben lang nicht Motorrad richtig gefahren und kaufen sich dann aber ein sehr, sehr starkes oder sehr großes, prestigeträchtiges Motorrad. Das sind alles Anzeichen, die können auf so etwas wie eine Midlife-Crisis hindeuten.
Heißt das, dass diese Männer möglicherweise denken, dass sie früher was verpasst haben?
Ja.
Müssen sie sich beweisen, dass sie noch jung sind und gut drauf?
Ja, genau, ganz genau. Die sagen sich einfach, bevor es zu Ende ist, will ich nochmal so richtig durchatmen und das, was ich früher nicht geschafft habe, aus diversen Gründen, vielleicht zu früh Familie, vielleicht zu sehr Karriere, jetzt will ich es nochmal wissen, jetzt will ich es nochmal Anlauf nehmen und jetzt springe ich nochmal über die Hürde.
Wie macht sich das bei Frauen bemerkbar?
Ich glaube, bei Frauen ist es ja auch ähnlich, aber es ist so, dass Frauen prinzipiell sehr intensiv in Weiterbildung investieren, in ein sehr breites Spektrum. Sie interessieren sich sehr stark für Psychologie, für Philosophie, Religion, Pädagogik, solche Dinge. Das merkt man auch, dass die Weiterbildungsangebote meistens von Frauen genutzt werden und relativ selten von Männern, also die jetzt in der geisteswissenschaftlichen Richtung orientiert sind.
Frauen laufen aber manchmal, also ich habe schon Mütter gesehen, die ihre Töchter bekleidet dann rumlaufen. Ist das auch eine Art und Weise, mit der Alterung des Körpers umzugehen?
Ja, auf jeden Fall. Das ist häufig so, dass die dann sehr, sehr, sehr asketisch leben, um auch die Figur hinzubekommen, sehr viel trainieren und dann sagen so, ich muss noch einmal, muss ich das Feeling haben, ich wäre jetzt vielleicht Mitte, Ende 20. Das Feeling muss ich einfach nochmal haben oder ich hatte es damals nicht. Jetzt, sexuelle Attraktivität spielt ja auch eine ganz große Rolle.
Wenn aber diese Midlife-Crisis kommt, dann ist das ja auch viel mit Zweifeln verbunden.
Ja, ganz genau. War das alles? Ne? Das hatten Sie am Anfang schon gesagt. Gibt es noch mehr? Hätte ich noch mehr aus meinem Leben machen können? Und vielleicht ist da noch so ein ganz kleines Fensterchen. Das kann ich jetzt aufstoßen und da kann ich noch was erreichen.
Über die Zweifel und über die Sinnsuche sprechen wir gleich nach den Nachrichten um halb hier in der Domradio-Beratung heute rund ums Thema Midlife Crisis.
Domradio Beratung.
Vielleicht ist es Ihnen ja auch schon mal so gegangen, dass Sie gezweifelt haben. Ja, mit Sicherheit. Jeder zweifelt mal im Leben. Aber wenn man so richtig zweifelt und nach Sinn sucht und überlegt, habe ich das Richtige gemacht in der Vergangenheit oder habe ich einen völlig falschen Weg eingeschlagen? Habe ich was verpasst? Kann ich noch irgendwas nachholen? Vielleicht stecken Sie mitten in der Midlife-Crisis. Das ist heute unser Thema und darüber spreche ich mit Familienberater Georg Krause. Herr Krause, diese Sinnsuche, diese Dinge, die da aufkommen, was sind so die häufigsten Fragen, die Menschen Ihnen in der Beratung stellen?
Ja, häufig kommt auch die Frage, darf ich denn überhaupt noch mal starten? Darf ich denn andere Wege gehen? Manchmal sind von der Gesellschaft die Dinge so vorgezeichnet, wie man sich zu verhalten hat. Und zwar vom Kindergarten an bis hin zur Rente oder vielleicht noch so einen Schritt weiter. Alles ist vorgezeichnet. Und wenn ich an irgendeiner Stelle abbiegen möchte, kommt die Frage, ja, enttäusche ich da nicht jemanden? Oder ist da nicht jemand vielleicht plötzlich nicht mehr gut auf mich zu sprechen?
Nennen Sie mal ein Beispiel.
Ja, dass jemand zum Beispiel jetzt mit 50 entdeckt, der möchte gerne Bilder malen. Die erste Reaktion, wenn er nicht ein Leben lang schon gemalt hat und auch nicht die entsprechende Ausbildung hat, da wird er belächelt oder er wird auf jeden Fall in Frage gestellt. Er hat Hemmungen, das zu tun, obwohl er hier den Wunsch hat, sich mitzuteilen, ne? Etwas aus dem Inneren heraus der Gesellschaft mitzuteilen. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Beispiel.
Es gibt Menschen, da denkt man, die haben einfach vieles erreicht, vieles geschafft, die stehen mitten im Leben, die kümmern sich vielleicht auch viele um andere und trotzdem packt es einen irgendwann und Menschen haben das Gefühl, Sie haben in der Vergangenheit etwas verpasst. Aber nachholen können Sie das in der Form nicht. Sie können es vielleicht nachholen, aber anders, oder?
Anders, ja. Viele sind auch ein bisschen davon geprägt. Sie möchten gerne so einen bleibenden Fingerabdruck noch hinterlassen. Ne? Deshalb Ehrenämter oder politisches Engagement oder solche Dinge. Die wollen irgendetwas kompensieren, was all die ganzen Jahre nicht funktioniert hat oder wo sie nicht eingestiegen sind. Das soll nun jetzt noch mit Gewalt hergeholt werden. Irgendwas muss noch her, was einen Sinn des Lebens geben kann. Wobei sie natürlich, das wissen wir auch, den Sinn ihres Lebens in sich selbst finden.
Da gibt es auch große Unterschiede. Es gibt ja zum Beispiel Menschen, erst haben sie ihre Kinder betreut, dann werden die Eltern pflegebedürftig, dann werden die Eltern gepflegt und versorgt und dann fragen die sich irgendwann, wann habe ich überhaupt mal Zeit für mich? Die rennen hin und her zwischen Job, den erwachsenen Kindern und den älter werdenden, manchmal pflegebedürftigen Eltern.
Ja, das sind halt diese Rollenverständnisse, die man hat. Man hat immer ein bestimmtes Rollenverständnis. Und wenn ich diese ganzen Rollen aneinander knüpfe, dann bleibt für mich persönlich kaum noch Zeit übrig. Ja, ich muss die Kinderrolle, die Versorgung der Eltern realisieren. Ich muss im Job sein, ich muss in meiner Kernfamilie sein, ich muss Ehepartner sein. Ich habe so viele Rollen und wenn ich sie alle erfüllt habe, dann frage ich mich irgendwann, ja, wo bin ich denn noch hinter all diesem Rollenverständnis?
Ist das denn auch ein Grund dafür, dass manch einer dann ausbricht aus dem Ganzen und sagt, ich kümmere mich jetzt mal nur um mich, bin ganz egoistisch und versuche meine Pflichten dann alle abzuwerfen?
Ja, dann auf jeden Fall. Und das ist auch zum Teil gut, weil, sehen Sie mal, die ganzen Menschen, die diese Pilgerwege laufen, das ist ja ein richtiger Boom geworden, die sind ja genau auf dieser Suche. Die sagen, ich möchte mal zu mir selbst, ich habe ein Rendezvous mit mir selbst und ich möchte gerne mal kennenlernen, was für ein Mensch steckt dahinter. Nicht das Rollenverständnis, was mir jeden Tag vertraut ist, sondern was für einer bin ich wirklich? Meine Ängste, meine Sorgen, meine Wünsche, all das möchte ich mal richtig kennenlernen. Und da muss ich einfach die ausgetretenen Pfade verlassen. Und muss was Neues machen, dann ist beispielsweise so eine Wanderung eigentlich genau richtig. Raus und sich selbst kennenlernen.
Also pilgern möglicherweise als Hilfe aus dieser Midlife-Crisis wieder rauszukommen, einen neuen Sinn im Leben zu finden?
Ich finde, das auf jeden Fall ist der bessere Weg, als beispielsweise pharmakologisch da irgendwie einzugreifen, zu sagen, ja, vielleicht bringt der Facharzt mich wieder auf die Spur und ich kann weitermachen. Dann finde ich es wirklich besser, dass man die Zeit für sich mal nimmt und dann gestärkt wiederkommt, mit vielen Fragen im Gepäck wiederkommt und dann vielleicht einen Coach fragt, seine Familie fragt, seine Ehefrau, den Chef fragt und dann auch mitteilt, ich brauche neue Perspektiven. Ja, ich bin jetzt wachgerüttelt, ich brauche neue Perspektiven und ich habe eine ungeheure Power, die möchte jetzt in einen neuen Kanal vielleicht einmünden.
Nicht immer ganz einfach, dieses Unterfangen, gerade wenn es darum geht, dann mit dem Partner übereinzukommen, der vielleicht gerade nicht in so einer Krise steckt, der vielleicht das Leben, wie es war, ganz gut fand und mit diesem Ausbruch erstmal selber in Schwierigkeiten kommt, dass einer da rausgeht und vielleicht mal 4 Wochen durch Spanien nach Santiago de Compostela pilgert. Die Leichtigkeit ist für manch einen verloren in so einer Mitte des Lebenszeit. Ja, wie geht man damit um? Das ist heute unser Thema, die Midlife Crisis. Das erste Lebensdrittel ist vielfach von Leichtigkeit geprägt. Kinder und Jugendliche haben sehr viele Träume, überlegen, was sie alles machen können in der Zukunft und haben alles andere als eine wirkliche Routine schon im Leben. Sie blicken auf viel Spannendes, was im Leben noch sein kann. Und in der Mitte des Lebens, da beginnen Menschen darüber nachzudenken, wie viel Zeit sie denn noch haben und was man denn überhaupt noch machen kann. Man blickt aber auch auf Erfahrungswissen, das man früher nicht hatte und hat dadurch einen veränderten Blick auf die Dinge, aber auch mehr Bedenken, mehr Angst und es fehlt die Leichtigkeit. Über die Midlife Crisis spreche ich heute mit Familienberater Georg Krause. Wenn diese Leichtigkeit weg ist, kann man die wiedererlangen?
Ja, das ist eine Übungsfrage. Also alles, was ich mir abtrainiere, kann ich auch wieder antrainieren. Und wenn ich früher mal diese Leichtigkeit hatte, dann ist das möglich, die wiederzubekommen. Da muss ich mir den entsprechenden Input suchen. Wie finde ich jetzt wieder zu dieser Leichtigkeit? Bin ich vielleicht vereinsamt oder habe ich Hobbys nicht mehr gepflegt? Was auch immer. Ich gehe in mich rein, suche die Stelle, an der dieser Weg so vorgezeichnet war und dann gehe ich an diese Stelle und suche mir das nochmal aus, was ich da gemacht habe.
Dieses in sich gehen, das fällt manchen Leuten sehr schwer, überhaupt in unserem hektischen Alltag mal zur Ruhe zu kommen, ist sehr schwierig. Sie haben eben eine Möglichkeit schon genannt, man kann mal auf eine Pilgerreise gehen und versuchen, zu sich selbst zu finden, aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, was Sie, ja, Menschen raten.
Also ich rate schon mal, wenn es darum geht, mal zu sich selbst zu kommen und einen neuen Fahrplan zu definieren, dass sie vielleicht ein Gästehaus eines Klosters benutzen. Ich mag das sehr, dass dann dieses etwas Spartanische, dieses Minimalistische den Blick auf das Wesentliche senkt, finde ich persönlich gut. Und wenn jemand sagt, nee, ich möchte diese religiöse Anbindung vielleicht nicht, dann empfehle ich auch mal vielleicht das buddhistische Zentrum in Walbröl oder es gibt auch von anderen Institutionen die Möglichkeit, mal Ruhe zu finden, aber eben nicht Action. Nicht Freundeskreis, Kegeltour nach Mallorca oder sowas, sondern wirklich auf das Wesentliche sich reduzieren, auf sich selbst. Das
also ins Kloster gehen, pilgern oder meditieren. Also im Kloster selber, da kann man, Sie haben es eben ja schon mal gesagt, während die Musik lief, man kann sich unterhalten, wenn man will, man hat einen Ansprechpartner, man kann aber auch einfach schweigen, wenn man das braucht.
Ganz genau, man spürt aber die Nähe der Menschen, die da sind, die für mich da sind, wenn ich das brauche, wenn ich es gerne möchte. Und es gibt natürlich auch einen sehr positiven Input. Ja, man würde im Buddhistischen sagen, gutes Karma entsteht da. Da ist ein gutes Karma und ich partizipiere davon. Und ich kann mich öffnen und ich kann mich auch fallen lassen. Ich kann auch meine Gefühle rauslassen. Da ist keiner, der erschrocken ist, wenn ich plötzlich verzweifle oder weine oder wütend bin. Die können damit umgehen und das tut den Menschen gut.
Es ist oft die Rede von Menschen, die einen Job haben, die Familie haben, die einfach viel Wirbel um sich rum haben, die Kinder haben, mit denen eben in dieser Midlife-Crisis was passiert. Aber was, wenn zum Beispiel ein Priester in der Midlife-Crisis ist, der hat jetzt eben nicht diese Geschichte mit Frauen und Kindern zu koordinieren.
Hm. Ja, ich habe das auch schon mal selbst in der Beratung erlebt, dass mir jemand sagte, ich habe das als junger Priester nicht vermisst, die Familie, aber jetzt als älterer Mensch vermisse ich es umso mehr. Ich habe die Geborgenheit jetzt nicht, also er ist sicherlich in seinem Glauben verhaftet und lebt ein sehr sinnvolles Leben, aber da fehlt etwas und er kam auch in so etwas rein wie eine Midlife-Crisis, weil er sagte, da sind keine Enkelchen, da sind keine Kinder, da ist dieser Hafen der Familie eben nicht. Da habe ich mich gegen entschieden, das wird er auch vielleicht wieder so machen, trotzdem ist die Leere da.
Und trotzdem ist es eben eine Krise, aus der man rauskommen möchte, muss. Was würden Sie jemandem raten oder was haben Sie ihm damals geraten?
Ja, auf jeden Fall, es klingt ganz banal, Menschen. Menschen tun sich gut. Es müssen die Richtigen sein, es muss die richtige Motivation sein. Also sehr viel unter Menschen, sehr viel Nähe von anderen Menschen. Nicht in der Rolle als Seelsorger, in der Rolle als Berater oder so, sondern dass ich mich mit Menschen in eine bestimmte Richtung bewege. Ja, und wir da uns begegnen und austauschen.
Also das, nicht immer in der Rolle des Priesters, was ja auch ein Beruf oder Berufung ist, sondern eben auch mal als Privatperson.
Ganz genau. Dass er vielleicht als Künstler oder als Naturbegeisterter, als Wanderer oder ist eigentlich egal, dass er sich mit Menschen auf einer Ebene trifft, die vielleicht gar nicht wissen, es handelt sich hier um einen Priester, ja, sondern das ist einfach ein Mensch, der auch auf dem Weg ist, ja, und der möchte mich kennenlernen und ich möchte ihn kennenlernen und das ist eigentlich gut. Ich würde jedem Menschen in dieser speziellen Situation empfehlen, viel, viel in der Menschenmenge zu baden.
Also mit Menschen zusammen sein oder das Gegenteil, passt das zusammen? Also Sie sagen einmal Pilgerweg oder Kloster, Ruhe suchen, auf der anderen Seite in Menschenmengen
sich aufhalten? Ja, da würde ich jetzt nicht unbedingt den Pilgerweg empfehlen, ne? Das wäre ein bisschen blasphemisch. Aber ich würde jetzt vielleicht bei diesem Beispiel würde ich jetzt wirklich die Menschen empfehlen und für den, der jetzt permanent Menschen vielleicht auch führt als Führungskraft in einer Industrie oder so, den würde ich genau das Gegenteil. Dem würde ich den Pilgerweg empfehlen.
Also für den einen ist die Ruhe gut, für den anderen ist es gut, Menschen um sich zu haben. Das ist natürlich unterschiedlich, je nach einzelner Situation. Wir werden in der nächsten Stunde weiter über die Midlife-Crisis sprechen und darüber, wie man zum Beispiel privat oder beruflich mal Bilanz zieht in der Mitte des Lebens.
Domradio. Beratung.
Heute rund um die Midlife-Crisis. Schule, Ausbildung, Job, Wohnung, gesunde Kinder, alles geregelt und doch unzufrieden. Warum können Menschen damit nicht zufrieden sein? Warum entsteht so eine Midlife-Crisis und warum sind wir irgendwann in diesem Dilemma drin, dass wir überlegen, wir ziehen mal Privatbilanz. Was haben wir eigentlich so erreicht in unserem Leben und warum fehlt uns was, obwohl wir doch eigentlich, wenn man von außen mal betrachtet, glücklich sein müssten. Georg Krause ist Familienberater, mit ihm spreche ich darüber. Diese private Bilanz, die Leute ziehen, welche Antworten bekommen Sie da in der Beratung? Warum sind Menschen unzufrieden, obwohl sie von außen betrachtet doch alles haben, was man so braucht?
Ja, die Leute haben wirklich alles. Wir leben in einem sehr reichen Land. Eigentlich hat jeder alles, was er braucht. Und trotzdem kommen natürlich Ängste auf. Habe ich genug für die Altersvorsorge getan? Hätte ich nicht doch irgendwo noch was anlegen dürfen? Mindestens ein zweites Haus wäre ganz schön. Das sind so die wirtschaftlichen Überlegungen. Man sieht dann vor lauter Geld nicht, dass man ja eigentlich immer mehr hätte bunkern können und dass es einen aber auf keinen Fall glücklicher machen würde. Das ist so die eine Bilanz. Ne? Habe ich überhaupt genug getan? Die meisten müssen einfach sagen, ja, mehr wäre ja kaum gegangen. Und dann kommt natürlich ein realer Druck, der durch die Pflegebedürftigkeit der Eltern vielleicht entsteht. Da hat man dann Angst, dass man da in die Haftung genommen wird, wenn die Eltern pflegebedürftig sind. Man hat gerade die Kinder vielleicht aus dem Haus und die sind im Beruf angekommen und führen ein eigenständiges Leben. Und jetzt kommen schon die Pflegeversorgung der Eltern auf mich zu.
Und wahrscheinlich auch schon die eigenen gesundheitlichen Wehwehchen hier und dort.
Und die eigenen, klar. Mir hat mal jemand gesagt, war so Mitte 40 und er sagte so, er schaut regelmäßig in der Tageszeitung die Traueranzeige und sagt, die Einschläge kommen näher. Der suchte regelrecht nach Jahrgängen, die verstorben sind, die seinem Jahrgang sehr nahe sind. Der suchte dann schon dieses Negative.
Das heißt, er hatte Angst?
Der hatte Angst. Der hatte ganz konkret Angst. Er sagt, man kann sehr früh sterben und das wird plötzlich bewusst. Man kann ja immer früh sterben. Aber in dem Alter wird es einem bewusst, ja, es kommt die normale Zeit, in der man sterben könnte, von der Lebenserwartung her näher. Und es kommt natürlich auch eine Bedrohung, ne, durch Verkehrsunfälle oder Krankheiten und so. Das kommt alles zusammen und das löst sehr, sehr viel Ängste aus.
Aber diese private Bilanz, die kann jeder nur für sich persönlich ziehen, muss natürlich sein Umfeld damit einbinden. Aber inwieweit kann man damit umgehen, dass eben solche Ängste gar nicht so groß werden, wie Sie da gerade beschrieben haben?
Das wäre zum Beispiel sehr gut, wenn er oder sie mit der Partnerin oder mit dem Partner darüber spricht. Also regelmäßige Paarberatungen, so wie man sie auch in der Firma führt, ich nenne das immer Meetings, führen sie ein Meeting miteinander, dass man sagt, du, wir sprechen einfach mal über uns. Ich mache das auch paartherapeutisch so, dass die Paare schon mal eine Collage erstellen dürfen und dann in dieser Collage das reinbringen, was sie für wichtig erachten und Aufgabenstellung so in den nächsten 2 Jahren. Wo bin ich in den nächsten 2 Jahren? Da stellt man sich das vor, das macht jetzt die Partnerin auch und dann setzt man sich mit einem schönen Tässchen Thema zusammen und bespricht diese Collagen. Was ist deine Vision? Was sind meine Visionen? Und da sind auch Ängste. Da ist ja nicht nur alles eitler Sonnenschein. Dass man dann sich mal ein Bild verschafft, wo steht meine Partnerin, wo stehe ich und darüber auch gemeinsame Strategien entwickelt.
Und wenn die Schnittmenge nicht so groß ist?
Dann schafft man sie. Das ist ja gerade die Herausforderung. Wenn die Schnittmenge nicht groß ist, finde ich, ist das auf keinen Fall irgendein Nachteil, sondern es zeigt irgendwie, wir sind sehr breit aufgestellt, aber wir haben eben nicht diese Schnittmenge. Dann müsste man mal überlegen, brauchen wir mehr Schnittmenge und wenn ja, wie machen wir das?
Das heißt, es geht auch darum, in so einer Zeit rauszufinden. Vielleicht brauchen wir aber auch mal zusätzlich zur gemeinsamen Zeit auch Einzelzeit. Also sprich, dass man wieder vielleicht sich alten Freunden zuwenden kann, dass man Nischen findet, wo man Dinge tun kann, die man noch tun möchte.
Ja, man lebt ja eine Beziehung immer im Inneren und im Äußeren. Und wenn ich jetzt sage, im Äußeren läuft nichts, ich vernachlässige oder habe meine Freunde vernachlässigt oder die Familie vernachlässigt, das möchte ich jetzt wieder nachholen, dann muss der Partner einem da, das ist ganz wichtig, freie Bahn geben und entweder macht man es zusammen oder auch mal alleine. Das ist ja auch wichtig, weil dann hat man auch wieder was Neues zu erzählen.
Viele Menschen gibt es, die mir sagen, wenn ich jetzt entweder nur das Berufliche oder nur das Private zu regeln hätte, wäre das alles viel leichter. Das spielt natürlich alles miteinander rein. Trotzdem trenne ich es an der Stelle mal gerade. Wir haben gerade über die private Bilanz gesprochen. Gleich möchte ich mit Ihnen über berufliches Bilanzziehen in der Mitte des Lebens sprechen. Kommen wir von der privaten Bilanz zur beruflichen Bilanz. Wir sprechen in der Beratung heute über die Midlife-Crisis und in der Mitte des Lebens, wenn man mal drüber nachdenkt, was ist bisher so gewesen, dann gibt es den einen oder anderen, der sagen muss, im Job geht's jetzt auf der Karriereleiter nicht weiter nach oben, aber ich muss vielleicht noch 20 Jahre arbeiten. Was bedeutet das? Kann ich in meinem Alter noch was wagen, was Neues anfangen? Lohnt sich das überhaupt? Manche tun es einfach und machen mal was anderes, damit sie nichts verpasst haben. Georg Krause ist psychologischer Berater, Familientherapeut und zu Gast im Domradio. Wenn es auf der Karriereleiter nicht mehr weitergeht, aber noch 20 Jahre zu arbeiten sind für jemanden, was würden Sie dem raten?
Ja gut, die einfachste Möglichkeit ist einfach ein sinnvolles Hobby. Sich in einem Hobby, manchmal auch in einem Ehrenamt oder zu engagieren und da eine Erfüllung drin zu finden und dann diese 20 Jahre, die es noch gilt, zu arbeiten, ganz einfach mehr abzureißen. Weil es wäre ja töricht, wenn man es wirklich komplett die letzten 20 Jahre, die man noch braucht, damit die Rente sich vernünftig auffüllt, jetzt in der Selbstständigkeit, wenn es nicht sein muss, in einer Selbstständigkeit, also risikobehaftet zu verbringen, das macht keiner.
Das heißt, es gibt schon Menschen, die genau das tun, ne? Weil sie vielleicht sich in ihrem Job vorher gefangen gefühlt haben und nicht die Erfüllung gefunden haben.
Ja, es gibt Einzelfälle sicherlich, ich kenne auch solche Fälle, da hat jemand wirklich Tabula Rasa gemacht und gesagt, ich muss diesen Job an den Nagel hängen, auch wenn ich jetzt beispielsweise schon im Vorstand angekommen bin, ich muss dort raus, ich muss was für euch Neues machen. Es hat auch was mit finanziellen Reserven zu tun. Wenn die da sind und wenn der Partner das mitträgt, dann kann man das machen. Oder der Partner hat einen entsprechend gut dotierten Job, dann kann ich das machen. Aber wenn die Ressource Geld knapp ist im Leben, dann werde ich das kaum tun, weil ich habe ja auch diesen Sicherheitsanspruch. Ich möchte ja nicht irgendwie ins Bodenlose fallen. Und wir wissen ja auch, dass das soziale Netz große Maschen hat, ne, große Lücken hat. Das darf nicht passieren. Also bin ich gefangen zwischen dem einen, ich möchte gerne was Neues machen, dem anderen, ich habe diesen Sicherheitsaspekt.
Dann ist es immer gut natürlich, wenn man, wie Sie sagen, man auch noch einen Partner hat, mit dem man sich abstimmen und abgleichen kann, sodass vielleicht die Frau sich selbst verwirklichen kann, wohingegen vielleicht der Mann einen guten Job hat und sagt, mach es ruhig, tu das für deine Entwicklung. Aber wenn ich jetzt mal ein Beispiel auftue, Frau, alleinerziehend, 50 Jahre alt, wegen der Kinder zu Hause geblieben, kann die mit 50 entspannt noch einen Neustart wagen, weil die meisten werden wahrscheinlich in dieser Situation dann eher unentspannt sein, weil sie gerade alleinerziehend auch noch darauf angewiesen sind, dass sie nicht gerade einfach nur in der Bäckerei als Verkäuferin arbeiten.
Ja, unbedingt. Also die von Ihnen beschriebene Dame, 50 und Familie, der würde ich unbedingt raten, etwas zu machen. Ich bin auch noch Dozent an einer privaten Schule hier im Rheinland. Dort sitzen ganz viele Frauen mit Mitte 50, die nochmal einen kompletten beruflichen, eine Neuperspektive wünschen und sich das realisieren. Also ich würde der Frau gerade raten, wenn nicht jetzt, wann dann?
Also jetzt noch die Chance nutzen, weil mit 55 und 60 wird es nicht leichter.
Es wird ja nie leichter, aber es gibt auch Leute mit 60 oder mit 65 nach der Rente, die sagen so, jetzt starte ich nochmal durch, jetzt mache ich noch was. Ich hatte immer eine Vision, ich hatte immer einen Traum und jetzt ist die Zeit dafür da und jetzt mache ich es.
Also die Antwort auf die Frage, kann ich in meinem Alter noch was wagen, ist immer ja?
Immer ja.
Was Neues anfangen, lohnt sich das überhaupt? Die Frage stellen auch viele Menschen. Lohnt sich das?
Die Frage, lohnt es sich für die persönliche Entwicklung oder lohnt es sich finanziell? Das muss man, im Finanziellen kann ich natürlich jetzt im Einzelfall nicht. Für die persönliche Entwicklung, finde ich, lohnt es sich auch dann, wenn es ein Irrtum ist. Auch Scheitern ist ja wiederum Erfahrungen sammeln. Also ich würde es immer sagen, es lohnt sich.
es lohnt sich, etwas zu tun. Geht es dabei auch darum, aus dieser Routine auszubrechen, in der viele Menschen einfach dann auch stecken und in diese Krise geraten, weil einfach dieser immer gleichbleibende Alltag plötzlich langweilig wird und sie sich überlegen, das jetzt 20 Jahre, das will ich eigentlich so nicht.
Genau, das ist, wie Sie schon sagen, langweilig. Es wird einem bewusst, dass es langweilig ist. Mein Leben ist langweilig, ist das Kostbarste, was ich habe in meinem Leben, und das ist auch noch langweilig. Und dann muss ich auch den Mut haben und zu sagen, ich muss zumindest mal denken, ich muss zumindest mal eine Vision haben. Ob ich es dann realisiere, muss man dann mal schauen. Aber dieses, es ist langweilig, ich tue nichts, daraus entsteht ein irrsinniger Frust.
Midlife-Crisis, Lebenskrise, das haben wir schon so gesagt. Ist das auch einhergehend mit Depressionen? Gehört das zusammen oder ist eine Depression eine Krankheit und die Midlife-Crisis eine Krise, die davon unabhängig ist?
Ja, also die Mediziner unterscheiden ja zwischen der Depression im pathologischen Sinne und den depressiven Verstimmungen. Und unter depressiven Verstimmungen leiden sehr viele Menschen. Ich schätze mal, der Übergang ist fließend zur Depression. Das mag ich aber nicht beurteilen zu können, ich bin kein Mediziner, aber diese depressiven Verstimmungen, die kommen aus dem Frust heraus, aus diesen Sinnfragen, die nicht beantwortet werden, und aus Ressourcenmangel und solchen Dingen. Da kann ich ja was gegen machen. Also ich muss jetzt nicht auf Therapie angewiesen, sondern ich muss mich eigentlich selber coachen. Das ist ganz wichtig.
Wie die Zukunft aussehen kann, was sie bringt, wie man aus so einem Frustloch wieder rauskommt, darüber reden wir gleich in der nächsten halben Stunde.
Domradio. Beratung.
Was bringt die Zukunft? Da denken viele Menschen drüber nach, und je älter wir werden, umso eher wird die Endlichkeit des Lebens uns deutlich. Zum Beispiel, wenn die großen Kinder ausziehen, dann kann man scheinbar den Rest des Lebens überblicken, und für manch einen entsteht dann auch so eine gewisse Leere. Was mache ich denn jetzt? Die Fürsorge für die Kinder wird weniger, die brauchen die Aufmerksamkeit nicht mehr so sehr, der Job ist Routine, und was dann? Was bringt die Zukunft, wenn wir den Blick nach vorne werfen? Kommen natürlich auch noch viele Fragen auf. Georg Krause, als Familienberater, stehen viele Menschen bei Ihnen auf der Matte? Können Sie bei Berufsgruppen mal sagen, wer denn so am häufigsten bei Ihnen auftaucht?
Ja, also sehr, sehr viele Selbstständige. Ne? Dann sehr häufig auch Mediziner, Ärzte kommen. Wir haben gerade schon mal zwischendurch gesprochen, Polizisten sind sehr häufig da. Das sind so die, die mir jetzt spontan einfallen.
Wenn die über ihre Zukunft nachdenken, geht es tatsächlich dann um diese Endlichkeit des Lebens auch? Dieses, was mache ich mit dem, in Anführungszeichen, ein bisschen Zeit, was noch bleibt, also mit dem überschaubaren Rest?
Sicherlich, das steht im Vordergrund. Ne? Was mache ich mit meinem Leben? Habe ich alles erreicht? Kann ich noch was Neues machen? Müsste ich vielleicht nochmal umdenken? Das sind so gerade die, die jetzt immer so spezialisierte Berufe wie Mediziner haben. Die haben ein langes Studium, eine lange Facharztausbildung. Die können nicht einfach mal so umswitchen. Das geht gar nicht. Die haben ja eigentlich nichts anderes gelernt. Ne?
Das heißt, die können höchstens im Privaten ausbrechen und nochmal was Neues machen.
Im Privaten, ja. Im Privaten geht das, ja.
Wobei Ärzte natürlich auch oder auch Polizisten, denke ich, häufig auch einen Beruf haben, in dem sie sehr viel zeitlich auch gefordert sind.
Ja, das würden aber andere natürlich auch für sich in Anspruch nehmen.
Mit Sicherheit,
nehmen.
Feuerwehr, Rettungsdienste.
Genau, aber gerade Ärzte und Polizisten sehen ja viel menschliches Leid. Die sehen ja viel, was anderen Menschen passiert. Und das sind ja nicht die positiven Dinge, das sind ja oft die negativen Dinge. Polizisten werden ja nicht irgendwo hingerufen, wenn es vielleicht ruhestörender Alarm ist vielleicht, aber ansonsten sehen die ja die Tragödien, die sehen ja die Schicksale der Menschen, und das wirkt natürlich sehr, sehr stark nach, und dass man das mit sich schleppt in sein eigenes, in seine eigene Perspektive, ist doch ganz normal.
Was raten Sie diesen Menschen, was bringt ihnen die Zukunft, wie können die aus ihrer Lebenskrise rausfinden?
Also rechtzeitig heißt ganz, ganz früh in diese Phase der Reflexion kommen, vielleicht durch, bei Ärzten nennt man das Berlin-Gruppen, dass man dann einen Rückhalt hat, dass man über seine Gefühle sprechen kann, über das, was der Job mit einem macht, dass man also rechtzeitig mit anderen, vielleicht kompetenten Menschen spricht, was macht das mit mir, ja, was entsteht da, dass ich rechtzeitig Gegenmaßnahmen ergreifen kann.
Zum Beispiel welche?
Dass ich zum Beispiel im Privaten andere Dinge vorschiebe, dass ich mir sage, ich brauche Ausdruck vom Musischen oder ich brauche Ausdruck vom Umgang mit im Vereinsleben. Ich brauche religiöse Ausrichtung beispielsweise. Fällt mir jetzt gerade ein, weil ich hier in einem katholischen Sender sitze. Das sind alles Dinge, die muss man erstmal erfragen, ganz früh erfragen, und ich dann, wenn die Krise da ist, zu sagen, was kann ich hier jetzt noch machen? Die meisten machen das ja erst dann. Wenn dann die Krise da ist, dann sitzen sie da und sagen, was mache ich denn jetzt?
Das heißt, Sie besinnen sich auf Möglichkeiten. Bringen Sie die auf Ideen oder kommt das oft von selbst?
Meistens bin ich Ideenlieferant. Das erwarten die Menschen ja auch, dass ich Ideenlieferant bin. Aber ich stülpe niemandem etwas über. Ich habe ganz gute Erfahrungen zum Beispiel mit Wäldern gemacht, dass Menschen nicht nur einfach durch den Wald laufen, joggen oder so, sondern dass sie den Wald auf sich wirken lassen. Und das geht auch nicht immer nach einer Stunde, einmal alle 14 Tage, sondern es muss ganz regelmäßig wie eine Therapie durchgeführt werden. Dann kommen die Menschen und sagen, das bringt mir was. Ich bekomme da Antworten, die ich mir vorher gar nicht gedacht habe, dass das auf mich kommen könnte.
Was passiert da?
Ja, das ist eine gute Frage. Was passiert da? Also ich will jetzt nicht in das Metamorphische abdriften, aber es ist so, dass die Menschen vielleicht ihre Sorgen irgendwie in einer gewissen Art und Weise strukturieren. Also sie sind nicht weg, sondern sie bekommen eine andere Struktur.
Liegt das an ähnlichen Dingen wie in der ersten Stunde der Sendung haben wir über das Pilgern gesprochen, dass man mit sich im Wald so alleine ist. Also man ist nicht alleine, da gibt es vielleicht noch eben Geräusche, Tiere, Wind und Sonne und solche Dinge. Aber man ist ab von den normalen Routinen.
Ganz genau. Man ist zum Beispiel, wenn man so eine Großstadt wie Köln nimmt, raus aus diesem Beton, aus dem Lärm und diesen auch den Gefahren, Straßenverkehr etc., sondern man ist da, wo der Mensch ja immer schon war, in der Natur. Und dass manche empfinden das ja auch als bedrückend. Manche mögen das gar nicht, empfinden das als sehr gefährlich oder so. Und andere sagen, das ist einfach eine Wohltat. Das ist eine Art Jungbrunnen, ne? Dieses sogenannte Waldduschen, das hat sich ja jetzt so etabliert. Ich kann das einfach nur befürworten.
Was ist Waldduschen?
Waldduschen ist das durch den Wald gehen und den Wald bewusst wahrnehmen, aber durch speziell ausgebildete Therapeutinnen und Therapeuten. Das geht hier nicht nur um das Spazierengehen, sondern es geht darum, den Wald mit seinen Möglichkeiten erfahrbar zu machen. Es gibt bestimmte Anforderungen, die an den Wald gestellt werden. Es müssen Mischwälder sein, es darf da nicht irgendwas aufgeforstet sein, es muss relativ weit weg von der Straße sein. Da gibt es bestimmte Bedingungen und dann sollte man auch geführt werden von jemandem, der sich gut damit auskennt.
Könnte dann, fällt mir gerade so ein, auch so ein Hund in der Lebensmitte eine Möglichkeit sein, sowohl in den Wald zu kommen, rauszukommen regelmäßig, raus aus seinen normalen Bahnen und dann sich ja eben noch jemanden zu suchen, für den man auch sorgt, wenn zum Beispiel die Kinder aus dem Haus sind?
Ja, also es ist gut, dass wir gerade darüber sprechen. Haustiere allgemein sind sehr gut. Das ist für den einen vielleicht ein Aquarium, was er sich schon immer mal realisieren wollte, für einen anderen Hund. Pferde und Delfine sind schon ein bisschen schwieriger, sind aber diese klassischen Therapietiere. Aber das hat einen sehr, sehr positiven, sehr guten Effekt für die Menschen. Ja, die meisten sagen ja, wenn ich in Rente gehe, dann schaffe ich mir mal einen Hund an, dann habe ich Zeit für ihn. Aber er bedarf vielleicht den Hund viel früher.
Also das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, noch einen neuen Aspekt in sein Leben einzubinden, der Spaß machen kann. Ein Lebewesen, was auch auf den Menschen ja fixiert ist, was beim Hund mehr so ist als bei der Katze zum Beispiel. Aber warum ist es so, dass die Menschen tatsächlich es schwer alleine aus dieser Krise heraus schaffen? Da wollen wir gleich noch drüber reden und natürlich auch noch Tipps dazu geben, wie man es denn schafft, aus dieser Midlife-Crisis wieder rauszukommen. Wie kommt man aus einer Midlife-Crisis wieder raus? Bevor wir den Experten befragen, sind wir zu den Menschen hingegangen, die uns eben auch gesagt haben, was für sie eine Midlife-Crisis ist und haben gefragt, was denken sie, wie kommt man da wieder raus?
Ja, ich denke, aus einer Midlife-Crisis kommt man raus, wenn man sich ein bisschen vom Schema F wieder abwendet und neue Wege sucht und so versucht, aus diesem Alltagstrott rauszukommen.
Hilfe ist die beste, wenn man sich selber hilft, dann kommt man da raus.
Ich glaube, man muss dann einfach irgendwann den Karren rumreißen und sich neue Ziele setzen.
Ja, der Weg da raus könnte sein, eine positive Lebenseinstellung, vielleicht viel Sport, Kultur, die Familie pflegen, vielleicht wieder Kontakt zu Menschen aufnehmen, die man schon längere Zeit nicht gesehen haben oder die man aus dem Blick verloren hat. Wenn man einige Dinge davon beherzigt, dann kann das was werden.
So, das sind die Menschen selbst, die diese Ideen haben, wie man aus einer Midlife-Crisis rauskommt. Und jetzt möchte ich das natürlich von Ihnen noch wissen, Herr Krause. Was sind so die Tipps von Ihnen? Wie kommt man wieder aus der Midlife-Crisis raus?
Also das waren sehr gute Tipps, die Befragten ja genannt haben. Das funktioniert alles wunderbar, nur es muss halt eben zum Klienten oder zur Klientin passen. Es passt nicht für jeden, das ist klar. Es muss individuell sein. Und am besten erfährt man es, wenn man jetzt sei es in einer Beratungspraxis ist oder vielleicht auch ganz alleine, dass man sich die Zeit nimmt und in sich hineinhorcht und sagt, fragt, was brauche ich? Was ist mein Ding? Was ist mein Zugang zu diesem neuen Weg? Und wenn ich den definiert habe, dann suche ich die entsprechenden Ressourcen, dann suche ich das, was ich brauche. Wenn es jetzt Sport ist, dann muss ich die Sportart definieren. Wenn es Kultur ist, dann muss ich wissen, was genau ist es. Wenn ich Bewegung suche, ist es jetzt vielleicht der Weg zu einem Wallfahrtsort oder was anderes. Das muss einfach definiert werden. Und das kann kein Mensch für einen übernehmen, diese Arbeit. Da können alle Berater nur Hilfestellungen geben. Aber man hat an und für sich das Problem und man hat auch die Lösung in sich. Man muss nur an diese Lösung herankommen. Ich würde jedem, der sagt, ich habe vielleicht ein Problem, ich habe diese Midlife-Crisis oder sie droht, dann würde ich ihm immer empfehlen, in eine Beratungspraxis zu gehen und sich dort kompetente Hilfe zu holen und dann aber den Weg selbst zu gehen.
Wer kommt denn nicht in die Midlife-Crisis? Gibt es auch Menschen, die da sozusagen immun gegen sind?
Klar, es gibt Leute, die ruhen in sich selbst und das möglicherweise schon von der Geburt an. Die nehmen das, was ihnen so vorgegeben würde von der Umwelt, von der Familie, nehmen die bedingungslos so an, setzen das um. Ich denke jetzt mal an so einen Landwirt, vielleicht irgendwo auf den Hallig oder so. Der lebt in so einer idyllische Enklave und der kommt gar nicht auf die Idee zu sagen, wäre ein anderes, ein städtisches Leben zum Beispiel interessanter gewesen. Er sagt, das ist mein Leben, ich bin dankbar für dieses Leben, ich habe das Beste draus gemacht und mehr war nicht möglich. Der kommt nicht in die Midlife-Crisis.
Und wie kann man selber sich davor schützen, wenn man so das Gefühl hat, ach, könnte passieren? Was mache ich, wenn ich vorher schon sage, ach, ich überlege, dass ich nicht eine einschläfende Routine in meinen Alltag bringe, sondern immer mal wieder neue Impulse reinbringe, bin ich auch davor geschützt?
Ja, man muss sich breit aufstellen. Das Leben ist ständig mit Änderungen. Änderungen sind vorgesehen. Ich muss diese Änderungen bewusst wahrnehmen und muss meinen Weg dabei nicht aus den Augen verlieren.
Wer offen und kreativ ist, hat es also leichter, neue Impulse in so einen einschläfernden Alltag, in so eine Routine reinzubringen.
Ja, das machen ja auch ganz viele Menschen, dass sie sagen, ich habe einen langweiligen Job beispielsweise, aber ich habe ein Ehrenamt, das fordert mich. Oder ich habe ein Hobby, das mache ich ganz leidenschaftlich. Das ist dann der Ausgleich dafür.
Also fassen wir nochmal einmal zusammen. Was sollte man tun, wenn man jetzt das Gefühl hat, ich bin in der Midlife-Crisis? Entweder sich also einen Berater suchen, wenn man das Gefühl hat, dass man alleine da nicht weiterkommt. Und ansonsten, wenn das Gefühl auftaucht, so langsam könnte ich in so eine Krise reingeraten, aber ich kann mir noch selber helfen. Was würden Sie dann alles tun?
Ja, ich würde immer mal zurückschauen und sagen, ab wann war es anders? Ab wann fing diese Einbahnstraße so an? Und wenn ich konstruiere einen Fall, da sagt jemand, ja, noch vor 15 Jahren, da habe ich noch dies und jenes gemacht, das hat mir so viel Spaß gemacht, da bin ich auch ganz andere Ideen gekommen, andere Menschen kennengelernt. Was hindert mich daran, das nochmal zu reaktivieren?
Also ich könnte jetzt zum Beispiel mal wieder Camping machen oder ich könnte mal wieder eine Sportart auffrischen. Dinge von früher oder lieber Dinge, die ganz neu sind?
Das könnte sowohl als auch sein. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe immer den Komforturlaub, seit Jahren mache ich das, habe aber immer davon geträumt, mal mit dem Rucksack Städtereisen zu machen oder so, dann würde ich empfehlen, machen Sie das doch mal. Lassen Sie es einfach mal auf sich wirken. Wie funktioniert das, wenn Sie nicht diesen Pauschalurlaub machen, sondern eben mal so einen individuellen Urlaub machen?
Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass Menschen, die sehr viel Erfahrung haben, die sehr viel erlebt haben schon, auch sehr schnell die Schubladen öffnen und auch sofort Gegenargumente haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem, der sagt, ach, ich wollte eigentlich immer schon mal mit dem Rucksack durch Amerika und ich würde sagen, ja, mach das doch, dann gibt es aber dann wahrscheinlich schon Dutzende Gegenargumente, weil durch die Erfahrung, die Lebenserfahrung, die wir Menschen haben, natürlich auch ein Gefahrenbewusstsein anders da ist.
Also erstmal, wenn der jetzt genau diese Idee hat, dann wird dieser Mensch, wird ja überlegen, habe ich die Ressourcen, habe ich das Geld, habe ich die Zeit, was macht meine Familie, funktioniert das überhaupt? Eine alleinerziehende Mutter wird kaum auf die Idee kommen, alleine 4 Wochen im Rucksack durch Amerika zu laufen, weil sie sagt, wer versorgt die Kinder jetzt beispielsweise? Also es muss immer möglich sein, eine Idee zu realisieren und wenn das nicht geht, dann bleibe ich aber an der Idee, aber ich gestalte sie mit anderen Inhalten aus. Dann ist es vielleicht nicht die Amerika, sondern ist es ein Land in Europa, wenn das Geld vielleicht nicht reicht? Oder man überlegt, wie bekommt man das mit der Betreuung der Kinder zusammen hin? Man muss einfach die Idee im Auge behalten, aber die Auskleidung dieser Idee, die muss dann individuell passend gemacht werden.
Wer offen ist für Neues, findet auch in der Mitte des Lebens noch neue, interessante, private oder auch berufliche Aufgaben. Das sind Möglichkeiten, wie man aus der Midlife-Crisis rauskommt. Und im Laufe der Sendung haben wir auch schon gehört, Pilgern kann hilfreich sein, um mal selber seine Gedanken zu sortieren. Ins Kloster gehen, auch eine Möglichkeit. Georg Krause ist Familienberater in Köln. Herzlichen Dank für Ihren Besuch hier im Domradio.
Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Und mein Name ist Dagmar Peters. Ich danke fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen guten Tag. Bis bald.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.